Missing Link Original.
Herzlich willkommen bei Hangweiler und Palfrader,
dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten.
Na, ist dann. Ihr Zuckergroschis, grüß euch, wir haben heute einen ganz besonderen Gast.
Bea Kaiser ist da, wir freuen uns, hallo.
Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Bea, du bist Schriftstellerin.
So sagt man.
So sagt man. Du bist auch in Deutschland erfolgreich.
Hauptsächlich tatsächlich, ja.
Was außergewöhnlich ist, das heißt, in Österreich bist du gar nicht so erfolgreich wie in Deutschland, oder?
Ja. Naja, Deutschland ist jetzt immer so groß wie Österreich. Das heißt, es ist ein bisschen leichter, mehr Bücher in Deutschland zu verkaufen, dadurch, dass der Markt größer ist. In Österreich, würde ich jetzt sagen, bin ich tendenziell flächendeckend bekannter. Das heißt, dass ich im Kaffeehaus darauf angesprochen werde, ob ich bin, passiert mir in Deutschland eher selten bis kaum. In Österreich eher häufiger bis manchmal.
Schön gesagt.
Ja, Wortkünstlerin.
Ja, das ist, da werden wir verblassen.
Ja,
heute,
natürlich. Wir werden.
Wir zwei Clowns.
Ja.
Das glaube ich überhaupt nicht. Aber weißt du, so jetzt gerade, ich habe ja Lesetour Teil 1 mehr oder weniger hinter mir. Da ist man einigermaßen geübt darin, auf den Punkt zu formulieren. Normalerweise kann ich das ja nicht. So, weißt du, wenn ich einen Roman schreibe, sitze ich ja Monate, Wochen lang zu Hause und überlege, wie man den perfekten Satz formuliert. Aber ihr kennt das beide, wenn man dann jeden Abend auf der Bühne steht und Fragen beantworten darf, dann fällt es ein bisschen leichter, auch zum Punkt zu kommen.
Ja. Wir haben Kontakt gehabt wegen einer anderen Geschichte und da haben wir hin und her geschrieben und ich habe gesagt, ja, ich bin gerade in Heidenheim und gesagt, ja, unbedingt die Bibliothek anschauen, unbedingt. Und ich danke dir für diesen Tipp, weil die Bibliothek in Heidenheim ist wirklich eine der außergewöhnlichsten Häuser, die ich jemals gesehen habe.
Das ist irre, ja.
Das ist wahnsinnig großartig.
Aber weißt du, tatsächlich das Süße ist, wir zwei, wir reisen uns gegenseitig ein bisschen hinterher, weil ich fahre jetzt nach Schwabmünchen und habe gesehen, du fährst dann nach mir nach Schwabmünchen.
Ja.
Also wenn wir zweimal eine gemeinsame Biografie verfassen, hätte sie den Titel immer da, wo du bist, bin ich jetzt gerade nicht.
Element of Crime, sehr schön.
Oder ich komme dann später. Oder ich komme nach. Oder wart auf mich. Nein.
Sag mir, ob der Backstage-Bereich schimmelt.
Ja, das hin und wieder ist man überrascht, wo man untergebracht
oder,
wird.
Oder warne mich vor, wollen die Veranstalter nach der Lesung essen gehen oder soll ich mich vorher noch selber eindecken, weil man dann nachher an dem Ort nichts mehr bekommen wird?
Das, ja, auch ein wichtiger Hinweis. Wirklich, manchmal wollen Veranstalter mit einem nachher essen gehen. Und das ist in 90% der Fälle eine großartige Erfahrung, Leute kennenzulernen, Lokale kennenzulernen vor Ort. Aber manchmal,
ich würde das partout nicht wollen,
in ganz, ganz seltenen Fällen gibt es dann Veranstalter, die mit denen man gar nicht so viel Zeit verbringen
will. Wieso wolltest du das?
Also ein Veranstalter, also die erste Red Flag ist, dass diese Person mich kennenlernen will. Da ist schon einmal, also da läuten schon einmal alle Alarmglocken. Ja,
sie laden dich ja ein grundsätzlich, weil sie dich gut finden.
Nein, also weil sie Geld verdienen wollen.
Naja, aber es ist ja eigentlich verstörender, wenn sie dich quasi grundsätzlich so gut finden, dass sie dich einladen und dann aber nachher nicht mit dir in der Öffentlichkeit gesehen werden wollen. Ich meine, wie shabby ist denn das?
Ja, oder? Ich gehe essen, er zahlt die Rechnung. Und alle gewinnen.
Aber Entschuldigung, es ist doch mitunter der deprimierendste Moment der Welt, wenn du die Bühne füllst und hunderte Leute jubeln dir zu und sind begeistert, dann signierst du noch ein paar Bücher oder CDs oder Platten oder was auch immer und dann plötzlich, zack, bumm, ich meine, wir touren ja allein, wir zwei. Wir
sind wirklich, ich gerade fragen, die Family bleibt
daheim?
Wir
sind ja einsam, natürlich.
Ja.
Wir sind ja von früh morgens bis spät abends sowieso alleine auf dieser Reise, alleine den Widrigkeiten der Deutschen Bahn oder der Autobahn ausgesetzt. Und dann bist du halt kurz unter ganz vielen Leuten, hast so einen engen Kontakt und dann zack, bumm, plötzlich bist du wieder allein. Hm. Das ist doch so deprimierend. Und ich weiß ja nicht, wie
ich viel geht. Das super.
Ja.
Ich bin auch gerne
allein, muss ich sagen.
Ganz allein in einem Hotelzimmer zu sitzen und dann online Schach zu spielen. Ich genieße das.
Aber so kommt dann das Adrenalin wieder runter.
Ja. Also es dauert halt wahnsinnig lange nicht.
Naja, das ist halt eben das Deprimierende. Also ich freue mich immer, wenn Veranstalter danach irgendwie noch was organisiert haben. Aber man muss ja auch sagen, manchmal können sie ja gar nicht, weil sie noch was wegräumen müssen. Also ich bin ja recht oft in Buchhandlungen.
Ach so.
Und so eine Buchhandlung veranstaltungstauglich zu machen und dann wieder so zurückzuräumen, dass am nächsten Tag alles funktioniert, das kann schon ein paar Stunden dauern. Und naja, das Tolle wäre halt nur, wenn man immer wüsste, was nach der Lesung noch auf einen wartet.
Mhm.
Weil mittlerweile bin ich Profi, mittlerweile passiert mir das nicht mehr. Aber früher, ich habe ja zwischen meinem ersten Roman Blasmusikpop und der Pandemie über 600 Lesungen gemacht. Das heißt, ich war ja nur auf Tour. Und ich bin wirklich relativ oft dann abends hungrig und einsam durch die Fußgängerzonen kleinerer deutscher Städte bis mittlerer deutscher Städte geirrt und habe panisch nach irgendeiner Möglichkeit noch etwas zu essen zu bekommen gesucht. Also das war wirklich nicht einmal, gell? Weil du denkst, na, die Veranstalter werden sicher nachher noch mit dir was essen gehen oder du bist den ganzen Tag in der Deutschen Bahn, da ist mal wieder das Bordbistro nicht beliefert worden. Und dann findest du beim Bahnhofsbäcker nur noch geschlossene Fenster und dann am Abend da herumirren. Also kennst du nicht, Robert? Schaust
Nein,
mich so verstört
ich bin Kabarettist. Um uns kümmert man sich.
Ja.
Wir werden verwöhnt.
Ja. Das ist eben, weißt du, alle glauben immer, Schriftsteller auf Lesereisen sei sowas wahnsinnig Glamouröses.
Ja.
Es ist wirklich vieles, aber so besonders Glamouröses
ist eigentlich
nicht.
Es ist ein Unterschied,
nicht,
das habe ich auch kennenlernen müssen. Okay. Ja. Wie weit nach Norden kommst du mit deinen Lesereisen?
Also ich
jenseits des Weißwurst-Äquators?
Ja, also ich war eigentlich schon mehrfach in Kiel. Recht weiter nach oben geht es, glaube ich, nicht mehr. Da gibt es ja noch ein paar Städte, also weiter um. Nee, aber ich war auch zum Beispiel in Norwegen auf Lesereise oder
Nein.
in den Niederlanden. Ja.
Da triffst du einen Nerv da bei dem Herrn.
Wow. Ich liebe Skandinavien.
Warum? Warum
ich
lieben alle Skandinavien?
Ich weiß es nicht.
Mir ist das immer unheimlich, diese Perfektion und Friedfertigkeit.
Ich liebe es dort oben. Ernsthaft. Also Skandinavien ist für mich...
Ich hätte dich immer mehr für den inneren Sehnsuchts-Südländer gehalten.
Das ist genetisch bei mir. Ich bin zur Hälfte ja Italiener.
Genau. Du hast mich letztens verflucht auf Italienisch, auf eine sehr perfekte Art und Weise. Ich bin ja mit einem Neapolitaner verheiratet. Ich höre das, wenn man mich namelt auf einer anderen Sprache.
Nein, ich finde Skandinavien großartig. Ich weiß nicht warum. Meer, es gibt mir gar nichts. Also mein Horrorszenario ist, also die Vorstellung von Hölle ist ein Sandstrand in der Karibik. Das ist für mich oder eine griechische Insel. Da, lieber in einem Wald in Norwegen oder in Schweden.
Das ist für mich irgendwie der Beginn eines Horrorfilmes.
Ja.
Ein Wald in Schweden. Ich glaube auch die meisten skandinavischen
Veronika Franz und Severin Fiala, der neue.
Und es beginnen doch die meisten schwedischen Krimis in irgendwelchen Wäldern in Norwegen oder...
Sie haben halt so viel davon.
Ja, aber also gehörst du dann auch zu den Menschen, die jetzt zu einer Weihnachtszeit dieses größte Bedürfnis nach Hygge haben, die sich bei IKEA eindecken mit diversesten Dekorationsmaterialien, um das Skandinavien-Gefühl inklusive Norweger Pulli in den letzten Winkel des eigenen Zuhauses zu tragen?
Nein, definitiv nicht, nein.
Das beruhigt mich.
Ich habe halt, also für mich sind Berge wichtiger als ein Sandstrand. Für mich sind Wälder wichtiger als Sonnenschein. Da kannst du auch nebelig sein, das ist mir wurscht. Hauptsache ich bin in einem Wald oder auf einem Berg. Das ist mir wichtiger.
Na, da bist du in Wien ja eh ganz gut aufgehoben. Ja,
leider.
Das heißt, aber Urlaub mit Family schaut dann wie aus?
Naja, dadurch, dass ja mein Mann sehr viel Familie in Neapel hat, ist halt einmal im Jahr Neapel immer abonniert, mehr oder weniger. Aber ich versuche ja auch, meinen in Wien lebenden Schülern so ein bisschen österreichische Urlaubskultur näher zu bringen. Das heißt, wir fahren heuer auch Skifahren. Ich glaube, Bibione, also da, das wäre so tatsächlich, wir haben das einmal probiert, das wäre ja so die perfekte Mischung dieser Welten.
Ja, ja.
Und es ist dann aber dran gescheitert, dass mein Mann eben als vor allem kulinarischer Süditaliener, weil sein Vater hat in Wien eines der ältesten neapolitanischen Restaurants der Stadt.
Wow.
Das Rossini, falls du.
Wow.
Beautiful. Das kennt ihr ja, oder?
Ja, sicher.
In Schönlaterngasse. Ja, macht mittlerweile mein Schwager.
Super.
Wow.
Und das, weißt du, und wenn du halt so aufwachst mit dieser Küche, dann ist halt alles, was du in Bibione kriegst, irgendwie eine Zumutung. Und mein Mann war halt einfach 2 Wochen nur am Schimpfen. Und das ist nicht unbedingt zuträglich für die Familienurlaubsfreude. Und auch meine Kinder, das ist total witzig, die essen das auch nicht, weil die dann auch solche Branzino und die bitte die Pasta so al dente, dass der gemeine österreichische Magen sagt, sowas kann man doch nicht essen.
Naja.
Also die sind ja auch dann versnoppt, was die Küche angeht.
Ja.
Und da ist halt dann eher gleich in den Süden runter.
Ja.
Deine Kinder sind wie alt?
2 und 4. Urklein, gell?
You ain't seen nothing yet.
Ja, nein, natürlich. Aber ich, was das total Schöne ist, dadurch, dass ich ja nicht so das klassische Mama-Leben momentan führen kann. Also ich bin ja jetzt nicht immer von früh bis abends dann da, jeden Tag, sondern immer schon eher halt am Stück ganz viel und dann sind die auch dann ganz oft nicht im Kindergarten, sondern bei mir und dafür muss ich dann halt wieder ein paar Tage weg Lesungen machen oder in Schreibphasen ist es dann auch so, dass ich dann eher sage, ich gehe in der Früh aus dem Haus, verschanze mich den ganzen Tag in der Nationalbibliothek und komme dann am Abend nach Hause und löse die Betreuung anderweitig, um einfach diese Möglichkeit zu haben, in der Konzentration abzutauchen. Nicht immer, aber manchmal. Und weißt du, wenn du halt nicht so immer am Stück den gesamten Wahnsinn hast, dann kannst du halt diese Besonderheiten vom Jetzt irgendwie irrsinnig gut schätzen. Weil ich habe eine lange Zeit natürlich ein total schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nicht wie alle anderen Mamas in der Früh bringe, am Nachmittag abhole, ein Tagesprogramm habe, alle Aktivitäten managen kann, sondern halt leider nicht meine Kinder in irgendwelche Sportvereine schicken kann, weil ich das nicht gewährleisten kann, dass sie immer an demselben Tag zur selben Uhrzeit dann auch da sind, weil bei uns das einfach immer alles sehr verschieden unterorganisiert ist. Aber ich habe dann gelernt, ich brauche da kein schlechtes Gewissen, aber es hat dann andere Vorteile. Und ich merke halt so, okay, dann die Zeit, die wir miteinander haben, da bin ich irrsinnig präsent, die kann ich irrsinnig genießen, inklusive aller Launen und Tantrums, die halt so kleine Kinder auch mal haben. Das gehört halt auch dazu.
Bist du da empfindlich?
Was soll ich sagen? Ich bin einfach momentan so wahnsinnig glücklich, dass ich einen Roman geschrieben habe, obwohl ich 2 kleine Kinder nebenbei großgezogen habe und obwohl ich davor 2-mal mit einem Romanprojekt einfach baden gegangen bin. Also nicht 2-mal einen Roman mehr oder weniger in die Mülltonne schmeißen musste, weil es nichts war.
Jetzt nennen wir natürlich den Titel des aktuellen Romans, damit sich das auch ausgezahlt hat, damit die Verkäufe nach oben gehen.
Ja. Es ist was Monarchisches, glaube ich, gell?
Fabula Rasa oder die Königin des Grand Hotels.
Daran habe ich mich.
Wobei ich muss dazu sagen, ich kann mich eben auch da nicht total nicht beschweren, weil es wirklich irrsinnig gut läuft im Verkauf.
Ja, toll.
Und es war total schön, weil ich habe Ende September ein völlig dramatisches Interview gehabt und zwar bei Barbara Stöckl. Und ich dachte immer, Barbara Stöckl sei ja die nette Schwester, ja, die lieben Fragen stellt. Und dann bekam ich als Begrüßungsfrage Folgendes. Ja, also du sagst ja selbst, du warst ja mal früher der Popstar der österreichischen Literatur, jetzt hattest du 6 Jahre Pause, jetzt kennt dich ja keiner mehr. Wie ist denn das? Ist das schön oder ist das nicht schön? Und ich bin da gesessen, ja. Man kann sich's im Internet anschauen, mir ist das Gesicht runtergefallen. Ich habe gedacht, das fragst du mich jetzt nicht ernsthaft, ja, zur Begrüßung. Also mit mir waren da der Bammesberger und der Skisprung-Burli?
Goldberger?
Genau. Die haben so ganz nette, freundliche, tolle Fragen bekommen und dann fragte mich das. Und ich habe wirklich gedacht, warum? Warum? Ja. Und dann war ich natürlich auch die folgenden 2 Wochen bis Bucherscheinen innerlich sehr unruhig, weil ich dachte, was ist, wenn die recht hat? Mm. Was ist, wenn es wirklich so ist, dass dich nach 6 Jahren keiner mehr kennt, wenn du jetzt wirklich alle Energie in dieses Buch gesteckt hast und dann kommt es auf den Markt und es ist allen wurscht. Das wäre ja das absolut schlimmstmögliche Szenario. Und es ist Gott sei Dank nicht passiert. Also von dem her, ich bin momentan so dermaßen gut gelaunt, Es stört mich nicht, wenn in der Früh gleich einmal die ganze Marmelade am Boden zerbricht. Wenn der Hund daneben mal wieder seine Würgereflexe mit, wie soll man sagen, ohne das jetzt zu ekelhaft zu beschreiben.
Eigentlich, also, ich glaube, wir kriegen kein Geld für den Podcast.
Weißt du, wie heißt du das Leben? Ich weiß, es ist ja immer, es ist ja total lustig. Ich merke, so die Leute glauben, bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, in irgendeiner Art und Weise, da ist zu Hause alles ein bisschen leichter. Das ist es überhaupt nicht. Ja, meine Tage beginnen damit, dass einmal die zwei miteinander streiten, wer als erster den Kakao serviert bekommt. Ja, dann geht das in diesen Kampf mit dem Umziehen. Wie gesagt, unser Hund, der dann, wenn alles zu wild und zu laut wird, immer speibt.
Sensibler Hund offenbar.
Ja, der reagiert halt irgendwie auf diese Unruhe dann halt mit Würgereflexen. Weißt du, und dann hauen sie mal alles runter, dann fliegt irgendwas um, dann verbrennst du dich mit dem Glätteisen beim Versuch, die Haare zu machen, weil es dich umdrehen muss, weil der eine schon wieder das Klo verstopft hat, während der andere dabei ist, was anderes anzuzünden. Also das ist halt, es ist genauso ein Chaos wie bei allen anderen. Aber ich habe momentan einfach nur wahnsinnigen Spaß damit, weil ich so Freude habe, weil das Buch gut rennt.
Sehr gut. Ja, und den Kids ist es halt auch herzlich wurscht, wie viele Bücher du verkaufst. Ne? Das ist, also du, denen ist das halt Blunzen alles. Ne?
Es ist nicht nur, es ist ihnen nur nicht Blunzen, sie sind halt auch der Meinung, mein Buch ist völlig uninteressant.
Ja.
Da sind keine Bilder drinnen. Ja?
Ah ja, natürlich.
Das war ja auch sowas.
Vielleicht
war ja
reißt
auch so,
du dich zusammen und der nächste Roman hat viele, viele Bilder.
Und dann, dann habe ich versucht, ihnen zu erklären, dass ich ja momentan draus vorlese und habe gedacht, das finden sie glamourös. Die Mama steht abends auf Bühnen, ich meine wirklich auch mittlerweile größere Bühnen und liest da vielen Menschen vor. Und die Reaktion meines Großen war dann so, naja, aber wie machst denn du das? Fahrst du dann nach Haus zu denen und legst dich zu denen ins Bett? Ich halt bei meinen Söhnen mache, zuerst beim einen, dann beim anderen.
Großartig!
Das Mikro.
Also man sieht es nicht drüber, Beifahrer ruiniert gerade sein Mikrofon. Naja, hör zu, das geht aber noch weiter. Gell? Und ich versuche ihm das dann so voller Ruhe und Empathie zu erklären, dass das wirklich das Privileg ist, von meinen beiden Söhnen zu ihnen ins Bett zu steigen und ihnen vorzulesen. Er hört sich das an und dann war es ein Verdikt. Du aber Mama, also wir haben dich ja auch schon gehört, wenn du hier am Tisch vorliest, das kannst du nicht so gut wie im Bett. Gefragst doch, ob sie dich mitnehmen ins Bett.
Ja, gut so.
Da gibt es sicher ein paar, die das sehr schnell Ja sagen würden.
Also ich erzähle die Geschichte auch nicht mehr auf der Bühne, weil dann kamen danach schon die Angebote, dass ich mitgehen darf. Ja. Aber also, ich meine, man muss sich mal überlegen, das sind ja diese Dinge, die sie dann nicht nur zu dir als Elternteil sagen, sondern ja auch in der Öffentlichkeit. Und jetzt muss man wissen, unser Sohn hat ja im Sommer im Kindergarten ja schon fast einen Polizeieinsatz verursacht.
Wie?
Weil Kindergarten Sommer, was die Aushilfskindergartenpersonal, ja. Und jetzt muss man dazu sagen, mein Mann ist Urologe. Mein Sohn nennt das Spazi-Doktor. Und es war halt im...
Präziser kann man es nicht sagen, entschuldige.
Okay, der Tommy
genau
ist
genau mein
noch,
Humor, ich bin auf genau dem Level.
Na, du bist vor allem noch in einem Alter, wo du da einfach nur lachen kannst drüber, weil du noch nicht einmal im Jahr zum Urologen gehst.
Nö. Warum auch?
Ab 45.
Kann da was sein?
Gell, Robert? Ja. Also natürlich bei Beschwerden bitte jederzeit. Aber jedenfalls, mein Sohn nennt das halt Spazi-Doktor, weil das ist es halt bei ihm. Und dann gab es im Sommer so Aushilfskindergartenpersonal und da gab es so eine mit so ganz hübsche und mein Sohn wollte sie scheinbar beeindrucken und geht dann zu dieser kindergartenfremden Aushilfskindergartenpädagogin hin und erzählt ihr voller Stolz in Begleitung seines Freundes, mein Papa schaut sich den ganzen Tag Spazis an. Und der kleine Freund sieht, wie sich ihre Augen weiten und der kleine Freund mit der Vorhautverengung will dann halt auch eins nachlegen und sagt dann zu ihr, ja, mein Spazi hat er auch schon in der Hand gehabt. Da, dü, da, da. Es konnte natürlich Gott sei Dank schnell aufgeklärt werden, weil sich irgendjemand im Kindergarten gefunden hat, der dann sagte, nein, mein Papa ist halt hauptberuflich Urologe. Aber weißt du, so, das ist halt das Leben mit Kindern, das musst du dir halt denken. Unser Sohn in der Öffentlichkeit, der rennt halt herum und erzählt den Leuten, sein Papa schaut sich den ganzen Tag Spazis an und die Mama steigt zu den Menschen ins Bett und liest ihnen Geschichten vor.
Du hast vorhin...
Entschuldige, großartige Geschichte. Ja. Danke fürs Teilen.
Mhm.
Ich glaube, ich teile es halt nur deshalb für den Fall, dass irgendjemand mal unseren Sohn kennenlernt, ohne dass wir dabei sind. Gell?
Stimmt.
Also das sind wir.
Ich habe von einem Bekannten eine ähnliche Geschichte gehört. Er arbeitet in einer Werbeagentur und seine Frau ist Ärztin. Und das Kind hat im Kindergarten erzählt, mein Vater erzählt ständig Geschichten, die nicht wahr sind. Und meine Mutter schneidet im Keller Leichen auf. Da ist dann auch die Nachfrage gekommen, was machen Sie denn beruflich bitte?
Du, jetzt würde mich interessieren, was haben denn deine Kinder, wie sie noch kleiner waren, behauptet, was der Papa mache?
Meine Tochter, mein Sohn hat das, dem war das immer unangenehm, aber meine Tochter ist im Alter von 5 Jahren eingeladen gewesen bei einer Geburtstagsfeier und dann kommen die Großeltern des Geburtstagskindes und sie geht zu den Großeltern, reicht ihnen die Hand entgegen und sagt, hallo, ich bin die Josefina, ich bin die Tochter vom Kaiser. Und da haben wir ja dann auch erklären müssen, ja, das sagen wir so nicht. Also das macht der Papa Büro, aber da reden wir nicht drüber. Und dann hat sie aufgehört damit. Also ja, meine Kinder sind
aber
ja schon groß.
Aber mir hat sie sich immer noch so vorgestellt eigentlich. So.
Du bist ein Koffer. Nein, ja, mein Sohn ist ja großartig. Schon 25, meine Tochter 17,5. Also die wird jetzt demnächst 18. Also die verheimlichen das eher, was ich mache.
Also so, aber so das Richtige, ihr seid urpeinlich, ist dir das spart blieben?
Nein, natürlich nicht. Nein.
Also ich glaube, echt fett war schon
nein,
an der Grenze, oder?
Ich höre ständig, dass ich peinlich bin, noch immer. Und zu Recht natürlich. Reden deine Kinder Italienisch?
Nein, leider nicht.
Was?
Ja.
Madonna.
Ja, nein, also sie verstehen einiges, aber sie sprechen es nicht, weil mein Mann halt tatsächlich mit ihnen Deutsch redet, weil er mit mir auch Deutsch redet. Und mein Schwiegerpapa hat eine Zeit lang mit ihnen versucht, Italienisch zu reden. Jetzt muss man nur wissen, mein Schwiegervater redet halt selber nicht Italienisch, sondern Napoletan.
Oh ja.
Und mein Mann redet auch so ein seltsames italienisches Napoletan und mit leichtem wienerischen Slang. Und das war irgendwie alles ein bisschen eine babylonische Dialektverwirrung.
Ist dein Mann in Wien aufgewachsen?
Mein Mann ist in Wien aufgewachsen, okay, genau.
Dann.
Und ja, also was mein Mann switcht halt so, der hat halt so seine italienischen Phasen oder seine napoletanischen Phasen und seine österreichischen Phasen, also der ist halt schon beides. Und tatsächlich glaube ich, ist es halt, wenn du mit einer Schriftstellerin verheiratet bist und jeden Tag mit der so wahnsinnig viel auseinander argumentieren musst, relativ schwierig dann zu sagen, so, und ich rede jetzt mit den Kindern noch in einer anderen Sprache. Und vor allem unsere Kinder sind auch sehr wortgewandt beide. Also ich glaube, mein Sohn war noch keine 2 Jahre, als er das erste Mal das Wort apropos verwendet hat. Wie gesagt, wir versuchen halt doch dann auf verschiedene Art und Weisen so die italienische Sprache und Kultur in ihrem Leben sein zu lassen. Also zum Beispiel Peppa Pig hat bei uns nur Italienisch gesprochen. Das hat auch das Ganze viel, wie soll man sagen, erträglicher gemacht für mich. Und,
weil du es nicht verstanden hast?
Nein, ich verstehe es tatsächlich, aber
wie ist dein Italienisch?
Gut. Die Frage ist eher, wie ist dein Neapolitan?
Meines?
Also müsstest du mich fragen, weil die Familie von meinem Mann spricht wirklich ordentlich so den neapolitanischen Dialekt des Italienischen. Und das
der
ist eher
doch
das Problem.
Überraschend stark vom Italienischen unterscheidet.
Ja, total. Und
da gibt es sogar eigene Vokabel. Also das ist
eigene
gar nicht
Grammatik.
So,
eigene Grammatik. Und was mir natürlich, weil ich habe ja Altgriechisch studiert, total Spaß macht, ist, dass der neapolitanische Dialekt auch Dinge aus dem Griechischen noch bewahrt hat. Also zum Beispiel so gewisse Fallendungen oder Verkürzungen oder Silbenkontraktionen. Mhm. Das ist noch Erbe der griechischen Vergangenheit dieser Stadt. Weil also Neapolis, also die neue Stadt, ja, also das war ja eine griechische Region und da bis in die Spätantike haben die Leute ja Griechisch gesprochen und teilweise länger. Also bis ins Mittelalter hattest du da Dörfer, wo einfach Griechisch gesprochen wird. Und zum Beispiel die Familie meines Mannes, die sind alle wahnsinnig groß, die sind alle 2 Meter groß. Und man sagt eben, weil das eben wirklich noch so Nachkommen der strammen griechischen großen Helden, die da diese Gegend kolonialisiert haben, sind.
Wir erfüllen gerade den Bildungsauftrag,
ja,
ohne dass wir Gebühren dafür bekommen.
Also ihr erfüllt es. Aber ich nicke sehr zustimmend. Ja. Also das mit dem Altgriechisch hätte ich ein bisschen anders gesagt, aber ja, im Prinzip hast du recht.
Du hast Altgriechisch studiert, das ist auch außergewöhnlich.
Ich habe Altgriechisch studiert, ja. Naja, aber
hast
deswegen habe ich es auch gemacht.
Studiert?
Ja, habe ich.
Du bist
ich
Magistra?
Ja, leider, was die, bin ich ja mittlerweile, also habe ich so lange studiert, dass ich eine Meisterin sozusagen bin. Also ich habe dann mit dem Master abgeschlossen und hege in mir irgendwie noch diesen Wunschtraum, eines Tages doch noch den Doktor zu machen, weil ich ja im Südwesten von Wien wohne und relativ oft mit Frau Doktor angesprochen werde. Ja. Da ja mein Mann der Urologe.
Ach so, na klar, also die Frau von meinem Doktor.
Ist, ja, genau,
am Standesamt genau. Promoviert quasi.
Ja.
Ja, und das geht mir mit meiner feministischen Seele so dermaßen gegen den Strich,
zurecht,
dass ich doch glaube, ich werde irgendwann noch so ein Doktorat machen, um einfach diesen Titel aus eigener Kraft erreicht
dann
zu haben.
Dann bist du die Frau Doktor.
Ja, und wie viel Bestseller muss man schreiben, dass man immer die Frau von ist? Ja? Also es ist halt auch...
Ja, tatsächlich, ich meine, mittlerweile mein Mann wäre hier, würde jetzt sagen, dass er viel öfter quasi der Mann von ist.
Ja.
Also er sagt, 2/3 seiner Patienten kommen rein und begrüßen ihn mit Dottore Amore, weil er so in meiner Kolumne heißt. Und er wird auch auf jede Kolumne ordentlich angesprochen und bei der Buchpremiere in Baden haben ihm dann noch Leute um Autogramme gebeten und das war für ihn absolutes Höhepunkt des Jahres, dass er dann auch in seiner Funktion als mein Ehemann und F-Promi, wie er es bezeichnet, auch noch Autogramme schreiben durfte. Und ich habe ihn dann gefragt, du bist du dir sicher, dass das jetzt Autogramme waren und nicht irgendwelche verordnungspflichtigen Medikamente, die du da jetzt irgendjemand unterschreiben hat lassen?
Der Spazi-Doktor hat gesagt, ich krieg die Rohypnol. Ich brauche die Rohypnol, hat der Spazi-Doktor gesagt.
Sehr gut.
Naja, weißt du, so Nachschub von gewissen Dingen, wenn man irgendwie mit einer netten Begleitung ist und man hat gerade das eine nicht mehr zu Hause. Ich meine, der Urologe ist dann halt schon... Die Quelle der Wahl, aber nein, ich glaube, das war schon wirklich, also fairerweise, wie gesagt, die paar Mal, dass ich mit Frau Doktor angesprochen werde, da wird er schon viel öfter mit, sie sind ja der Mann von derer da begrüßt.
Na, dann ist in Ordnung, dann.
Wo bist du aufgewachsen, Bea?
Im Wienerwald.
Im Wienerwald, also
genau.
Da draußen im Westen.
Da draußen im Westen, genau.
Ausgezeichnet.
In der Nähe von St. Pölten und und St. Pölten ist eine sehr schöne Stadt, da bin ich in die Schule gegangen.
Ja,
mir geht es manchmal ein bisschen ab, ich würde manchmal träumen, mich davon wieder nach Niederösterreich zu ziehen.
Wirklich?
Naja, ich meine, so...
Da lachen einige Leute hierinnen, unser Techniker, der Jonas Bonas lacht, der uns die Videos macht, alle lachen, ich nicht.
Ein total interessanter Podcast, womit
aber
man hier die Menschen
keine
zum
Kameras
Lachen
gerichtet.
Bringt.
Das heißt...
Warte mal,
dass wir Gegenschnitt haben.
Ja.
Pass auf.
Aber das haben schon aufgehört zum Lachen.
Schon aufgehört zum Lachen, so, aber nur, dass ihr seht, wer da gelacht hat, ja? Das sind diese zwei Räuber. Okay,
nein,
du möchtest wieder nach Niederösterreich.
Ich bin jetzt genauso lang.
Ich wollte das auch unbedingt.
Na, aber ich weiß nicht, was. Also du erzählst jetzt gleich, warum du wieder zurück nach Niederösterreich willst. Ich kann dir erzählen, warum ich zurück nach Niederösterreich will, weil ich jetzt genauso lang in Wien lebe, wie ich in Niederösterreich gelebt habe. Und ich merke, es hat mich verändert, weil ich merke langsam, ich werde auch so eine grantige Wienerin.
Ist doch super.
Ja, zum Beispiel beim Autofahren, ich schimpf so viel.
Ja, aber das...
Naja, genau, das ist es ja, dass man das auch noch gut findet.
Ich
finde
es super.
Oder
ich
so, finde
es nicht gut,
im
aber...
Im Zwischenmenschlichen, ich merke manchmal, ich grantle Menschen an. Ja, und das tut mir dann total leid. Und sogar unser Hund. Ja, unser Hund ist ja ursprünglich Burgenländer. Und jetzt mittlerweile erlebt er seit 8 Jahren in Wien. Und du hast so gemerkt, dieses sonnige und freundliche Gemüt hat er zwar noch zu 70%, weil halt das Burgenland scheinbar ein bisschen dominanter ist als Niederösterreich, ja. Aber der kann jetzt so gifteln, gell? Und dann merkst du einfach, der ist halt jetzt seit 8 Jahren in Wien. Der giftelt jetzt manchmal also andere Hunde an, ja. Und das ist wirklich, wo man so merkt, okay, diese Stadt verändert dich halt.
Ein sensibler Burgenländer, der speibt, wenn gestritten wird. Der arme Hund. Ich bin ja Hundeliebhaber.
Ja, ihr habt euch ja schon kennengelernt und bestens verstanden.
Ja, wir haben uns sehr gut verstanden.
Ja, also wirklich, das war, glaube ich, sein Highlight, das Highlight seines Tages, dass er dir über die Hand schlecken durfte.
Er ist ein richtiges Zuckergroschen.
Pass auf, eine Sache muss noch sein. Du hast eingangs, ja, wie wir geplaudert haben, ohne Mikros, ein Wort fallen lassen und ich habe gesagt, stopp, das erzählst du im Podcast Stalker. Was hat es damit auf sich?
Also ja, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, warum Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen mich so super finden. Aber ich habe...
Den Lacher schneiden wir raus, falls es jetzt die Ohren schickt.
Nein, du kannst ruhig lachen, weil ich weiß, so tatsächlich versuche ich ja auch das Ganze mit Humor zu nehmen.
Ja.
Ich habe mittlerweile auch so ein kleines Romanprojekt, das ich nie veröffentlichen werde, aber immer wenn es mal zu sehr auf die Nerven geht, dann schreibe ich da weiter. Das heißt, alle meine Stalker, weil ich weiß nicht warum, seit ich 16, 17, 18 bin, ich habe immer irgendwo irgendwelche Wahnsinnigen, die nicht aufhören können mit ihrer Obsession mit mir. Und momentan sind das zwei. Der eine war jetzt mal ein Jahr ruhig. Wir glauben, dass er in der geschlossenen war, aber jetzt dürfte er wieder die Medikamente abgesetzt haben.
Ja.
Und er schreibt einfach allen Menschen, die in irgendeiner Art mit mir zu tun haben, also sei es jetzt beruflich, also was er halt im Internet da googeln kann, der sitzt in der Schweiz, zunächst einmal, wie sehr er mich liebt.
Mhm.
Und dann, wenn dann nichts zurückkommt, mit den ärgsten Gemeinheiten und Obszönitäten, und das geht dann so richtig intensiv, bis dann irgendwann wieder Funkstille ist. Das kennen wir jetzt seit 5 Jahren. Der materialisiert sich aber zumindest nicht. Und jetzt habe ich einen zweiten. Der hat sich jetzt begonnen, in diesem Leseherbst dann zu materialisieren und bei den Lesungen herumzustehen und dann zu behaupten, er sei die Inspiration für das oder das in meinem Werk. Ich will da nicht drauf eingehen, weil sonst fühlt er sich erst recht ermutigt. Also ein offenkundig psychisch gestörter Mensch.
Ja, ja.
Und das merken auch die Leute. Aber weißt, das ist so anstrengend. Das ist einfach so wahnsinnig anstrengend, wenn du dann erklären musst, warum der da rumschlunzt. Ja? Oder der schreibt dann auch irrsinnig vielen Leuten, ruft Leute an. Und dieses sich erklären müssen, oder nicht sich erklären müssen, aber das Verhalten eines anderen Menschen erklären müssen, das einem selber so wahnsinnig auf die Nerven geht,
ja. Das
ist unglaublich anstrengend. Und ich,
ja. Gott
sei Dank, bin ich noch nicht so weit, dass ich jetzt wirklich Angstgefühle empfinde in dieser Situation. Aber es ist irrsinnig anstrengend. Es ist auch nicht der Erste, der irgendwie behauptet, er hätte an meinem Werk einen Anteil. Und es ist so absurd. Weißt, das ist halt schon der Unterschied zwischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Ich habe noch nie bei einem Schriftsteller erlebt, dass da rundherum die Menschen
hüpfen
und sagen, ich habe das mitgemacht, ich habe das mitverkauft, ich habe das mitgebaut. Und das war bei mir gerade am Anfang immer wieder so ein Thema, dass dann da gewisse Herren der Meinung waren, sie hätten mich gemacht, sie hätten an dem Erfolg Anteil, sie hätten bis jetzt dieser Typ, er hätte das oder das inspiriert. Und es ist einfach so unglaublich anstrengend.
Insofern hat Barbara Stöckl mit ihrer Frage gar nicht so unrecht gehabt. Das kommt mir jetzt gerade.
Also, ob das...
Ja, aber wenn man vergessen wird, hat man keine Stalker.
Mm-mm. Nein, das stimmt nicht, weil tatsächlich in diesen, also dieser Schweizer quasi Liebeshasser, der hat auch in der Zeit, in der mich sonst keiner gekannt hat, immer wieder dafür gesorgt.
Es war ein Scherz von mir, es tut mir leid. Nein, das war nicht ernst.
Tatsächlich, ich wünschte, also ich würde dir jetzt auch irrsinnig gern recht geben, weil das wäre so, wäre ja so ganz nett. Also tatsächlich, es gibt ja diese Serie mit dem Charlie Sheen, wo er diesen berühmten Schauspieler spielt. Und der hat ja auch eine Stalkerin, die dann immer über den Balkon reinklettert.
Ah ja.
Nein, das ist kein Schauspieler.
Nicht ein Schauspieler, Entschuldige. An Werbe-Jingle-Komponisten.
Ah, genau. Ja, mein cooler Onkel Charlie.
Genau. Wo dann der Bruder und der Neffe dann bei ihm wohnen. Und da gibt es ja dann auch diese Stalkerin, die da immer rein und rausklettert. Und ich habe das jetzt irgendwann einmal in irgendeinem Hotel Fernseher beim Durchseppen gesehen und bin dann hängen geblieben, weil er gerade, das war gerade eine Folge, wo er traurig war, dass seine Stalkerin nicht da war. Und was ich gedacht hat, jetzt ist er wirklich am Boden, wenn sich nicht einmal mehr seine Stalkerin für ihn interessiert. Und dann war ich so kurz verleitet, da irgendwie so Mitgefühl zu haben, ja, weil ich mir dann gedacht habe, okay, ja, also das stimmt schon. Also wenn du das Gefühl hast, niemand interessiert sich für dich, so ein solider Stalker, das ist schon was. Aber wie gesagt, es ist dann alles in allem doch leider so unangenehm, dass ich sie beide gerne hergeben würde. Aber ich kann ja hiermit, ihr seid ja ein riesiges Medium, einen Aufruf starten, wenn jemand meine Stalker haben will, ich gebe sie gerne her.
podcast@hangwarerundpalfrader.at.
Falls jemand einen Stalker braucht.
Ich hätte zwei abzugeben.
Zwei sind abzugeben.
Einer taucht doch auf, einer ist nur in geschriebenem.
Weihnachten steht vor der Tür, man könnte sie auch verschenken.
Sicher, ja.
Also falls man jemanden nicht leiden kann, kann man sie auch dann weitergeben.
Und das nächste Mal, wenn die Wea Kaiser bei uns im Podcast ist, dann hat sie schon viel, viel mehr Bücher verkauft und dann ist sie die vielleicht schon wieder los. Dann gibt es vielleicht schon wieder neue. Ja, bis dahin freuen wir uns.
Aber ich muss halt dazu sagen, aber das ist schon ein sensibles Thema. Also wenn wir da Scherze drüber machen, es gibt die meisten Frauen, die an sowas leiden, sind nicht in der Position, dass sie Scherze machen können.
Ja.
Und ich möchte halt sagen, das ist natürlich auch mein Privileg, mich da irgendwo mit Humor drüber retten zu können.
Ja.
Oder vor allem auch mein anderes Privileg ist halt, das auch irgendwie später dann für Literatur nutzbar zu machen. Ich meine, du kennst das, Robert, das ist ja das Tolle am Schreiben. Die grausamsten und furchtbarsten Dinge, die einem passieren, kann man dann immer später noch für die Literatur verwenden. Also ich habe zum Beispiel einen anderen Ex-Freund und so Halb-Ex-Stalker mal aus der Josefstadt rausholen müssen. Also der ist eingesperrt worden und der ist ja nur wegen mir nach Wien gezogen, der Trottel. Und dann hat er sich auch hier noch kriminell geworden und dann war ich natürlich trotzdem der einzige und letzte Mensch, der noch mit ihm geredet hat. Und ich musste ihn dann halt mit, ich glaube, 20.000 Euro Kaution dann da wieder rausholen. Und wirklich dieses Ganze in die Josefstadt gehen und mit dem Österreichisch, habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal mit der Justiz so richtig eng Kontakt gehabt?
Nein.
Ich sag nein.
Okay, jetzt sind wir neugierig.
Oder aktuell Kontakt.
Tommy.
Auch nein.
Okay.
So, komm, jetzt weiter.
Also wir wollen dann bitte eine Bonusfolge. Tommy.
Momentan darf ich gerade.
Hangwarer, die ganze Wahrheit.
Ja, ja, dann. Wenn ich meine Zeit abgesessen habe.
Was hast du gemacht?
Nein, nix. Ich blödel ja nur herum.
Naja, aber also auch nicht. Okay, aber das ist ja zum Beispiel, das ist ja was, niemand, den ich kenne, hat wirklich mal ernsthaft mit der Justiz Berührungspunkte gehabt oder musste halt eben jemanden aus dem Gefängnis rausholen. Ich meine, das war ja auch, ich habe gedacht, so dieses Kautionssystem gibt es ja nur in amerikanischen Serien. Das gibt es bei uns auch.
Ja.
Und die Beamten, mit denen man zu tun hat, sind auch wirklich erstaunlich nett. Also hier großes Lob an die Herrschaften in der Justizvollzugsanstalt Josefstadt. Mhm. Wirklich sehr, sehr nette Menschen. Und aber mir ist das damals wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Und wirklich diese ganze Geschichte war so unangenehm. Und ich habe mich so geärgert und gegrantelt, dass ich irgendwie vom Leben in dieser Situation war. Und jetzt aber natürlich 4 Jahre später war es unglaublich super, weil ein Teil meines Romans spielt im Gefängnis.
Ah.
Und ich wusste, wie es da drinnen ausschaut. Ich wusste, wie das funktioniert, jemanden zu besuchen. Und ich wusste halt auch so ein Detail, wie das da ein Spielgerüst im Besucherbereich ist. Ja, also wenn du in der wenn du in der Josefstadt jemanden besuchen gehst, da gibt es dann am Ende dieses langen Ganges, wo man da sitzen kann, so abgerockte, ziemlich grindige Spielsachen, so eine Spielarea. Und das war für mich damals wirklich das mit Abstand Schlimmste, Kinder zu sehen, die da reingehen und da so hindüsen, wie sie es halt jede Woche machen. Wo du halt siehst, die spielen mit diesen Sachen, wie sie halt mit ihren Spielsachen zu Hause spielen, weil das halt Teil ihres Lebens ist, jede Woche da. Oder jede zweite Woche sind ja verschiedene geregelte Besuchsmöglichkeiten, jemanden zu sehen. Und allein das war für mich so in meiner Blase, was sie so behütet und doch ein schönes Leben haben, hat mich so viel zum Nachdenken gebracht, weißt du, wie anders manche Kinder aufwachsen, was Selbstverständlichkeit eigentlich bedeutet.
Ja.
Und wie gesagt, es war halt dann jetzt für diesen Roman irrsinnig wichtig, diese Erfahrungen zu haben. Also von dem her, wie gesagt, also auch jetzt mit dem Stalker, all diese negativen Dinge, wenn sie Schriftstellern passieren, sind es meistens weniger schlimm, weil wir können drüber reden, als schreiben. Bei uns kann das Geschichten inspirieren, das kann, also die grindigste, und ich entschuldige mich für diesen Ausdruck, Scheiße, kannst du immer noch in Kunst gießen oder in Erzählung, in Literatur.
Ja, es ist ein Privileg. Das können viele, viele Frauen, die gestalkt werden, nicht machen.
Genau.
Also falls jemand zuhört, der überlegt, irgendjemanden zu stalken, macht es nicht. Es gibt Beratungsstellen, lasst euch helfen, hört einfach auf damit.
Weil vor allem, es kommt ja nie irgendwas Gutes dabei raus.
Nein.
Nämlich weder...
Na, oh ja, die Person verliebt sich ja dann in den Stalker, oder? Und sie werden für immer glücklich. So hätte ich mal gedacht, dass sowas endet.
Thomas.
Entschuldigung, jetzt war es ja gerade so perfekt ernst, gell?
Naja, ich meine, man muss aber tatsächlich dazu sagen, ich meine, wenn du jetzt so kritisch diverse Werke der Weltliteratur mit dem heutigen Blick liest, ja, da gibt es schon so Geschichten, die man unter anderem heute als Stalking bezeichnen würde.
Klassische Romanzen.
Weißt du?
Ich meine, oder zum Beispiel oder Liebeslieder.
Naja, oder auch die Geschichte von die habe ich ja früher so wahnsinnig gerne erzählt, von Peleus und Thetis. Ja, das ist ja von Ovid bei den Metamorphosen eine große Liebesgeschichte. Ja, er, der Menschenprinz Peleus, sieht diese griechische Göttin Thetis, verliebt sich in sie. Und dann, sie will nichts von ihm, also stürzt er sich auf sie. Ja, er stürzt sich auf sie. Ja. Und sie natürlich als Göttin straft ihn ab und verwandelt sich in diverse grausliche Monster, in Feuer, Wasser, versucht ihn halt umzubringen, ihm zu schaden und er lässt sie nicht los. Ja, also auf Deutsch, sie macht schon kenntlich, dass sie nicht will und er lässt sie nicht los. Und dann am Ende, wie er schon halbtot dann immer noch an ihr hängt, merkt sie, dass es die große Liebe ist und verwandelt sich zurück in eine Göttin und bekommt dann mit ihm ein Kind. Ja,
naja, weil sie zur Vernunft Liebe kommt. Ne? Zuerst also, ist sie hysterisch, dabei ist er ja verliebt in sie. Ja.
Und ich meine, weißt du, früher fand ich das eine total romantische Geschichte als Studentin. Gell? Aber es ist in Wahrheit, es ist eine scheußliche und grausliche Geschichte über einen Mann, der sich einer Frau aufzwängt. Ja.
Das heißt, wir haben es der griechischen Mythologie zu verdanken, dass wir Stalker haben. Das ist die Vorbilder für die Stalker.
Mitunter, ja. Also ich meine, auch alleine überlege mal Zeus, in was der sich alles verwandelt.
Ja, und dann...
Ja, also ja, das ist schon, also weißt, ich muss auch wirklich mit meinem Griechischstudium wahrscheinlich dann, wenn ich wirklich ein Doktorat machen sollte, echt einmal kritisch und sehr hart ins Gericht gehen und mal selber auch bei mir hinterfragen, warum ich diese Geschichte früher so romantisch gefunden habe. Das war für mich immer so eine Geschichte der Liebe.
Eine schöne Idee für eine Doktorarbeit.
Gell?
Na?
Und dabei wünschen wir zwei toi, toi, toi. Ja, danke, Bea Kaiser, dass du da warst.
Schön, dass du da warst.
Ich danke euch.
Alles Gute.
Macht's es gut. Bussi.
Euch
Bussi.
Auch. Bussi, Baba.
Missing Link.